Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ayurveda Seelengold. Und heute geht es wieder ganz unbedingt um das Seelengold. Und da tauchen wir heute nämlich, ja, würde ich sagen, mal so richtig tief ein, ja, noch tiefer als zuvor. Und heute wollen wir mit einem ganz besonderen Gast wieder tief eintauchen. Heute ist Bastian Wittig wieder bei mir. Und wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen. Falls du es ja nicht gehört hast, hör da unbedingt rein. Da sind wir gemeinsam schon in die ayurvedische Psychologie, ja, als eine Art Auftaktsession eingetaucht. Ja, da haben wir unsere persönlichen Wege geteilt mit euch, vom Kopf direkt ins Herz, haben unsere Herzensvision mit euch geteilt. Und Bastian hat auch schon so einen ersten Einblick euch gegeben, was so die Kernthemen der ayurvedischen Psychologie sind. Und ja, und da wollen wir heute und weiteren Folgen ansetzen. Falls du dich gerade fragst, wer ist denn Bastian und die erste Folge noch nicht gehört hast. Bastian Wittig ist der Gründer und Leiter des Ayurveda Campus in Schwerin. Er ist mein Ausbilder, mein Mentor, Experte der ayurvedischen Psychologie und Entwickler des AAP-Konzeptes, des Konzeptes der angewandten Ayurveda-Psychologie. Und heute ist er schon sagen live und in Farbe, aber die Farbe seht ihr ja gerade nicht, aber gleich Live-Ton, direkt aus dem Campus zugeschaltet. Herzlich willkommen, lieber Bastian. Ich freue mich sehr auf unser heutiges, ja, tieferes, noch tieferes Sprudeln.
Ich danke dir, Anne. Ich freue mich auch so sehr. Und ja, es ist für mich eine Ehre, heute hier wieder mit dabei zu sein und hoffentlich viel Inspiration weiter in die Welt streuen zu dürfen mit dir gemeinsam.
Ja, das wird schön. Und wir haben gerade festgestellt, Bastian weiß noch gar nicht, um welches Thema es heute eigentlich geht. Da sind wir ganz, ganz frei. Ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht und ich verrate euch schon mal das Thema und damit auch Bastian. Wir starten heute mit dem, ja, schon unglaublich spannenden und unendlich wertvollen Weg der Selbstwahrnehmung, der Selbsterkenntnis und der Selbstentfaltung. Und das hatten wir im letzten Mal ja auch schon angesprochen. Was denn, du hast es schon so als eines der 5 bis 7 Kernthemen der ayurvedischen Psychologie schon auch genannt. Und wir sind da auch mit, ja, einem kleinen ersten Fallbeispiel von mir selbst da schon mal so eingetaucht. Und ja, magst du einmal teilen, was dieser Punkt der Selbsterkenntnis für dich bedeutet, vielleicht auch schon für dich persönlich, aber auch in Bezug auf die ayurvedische Psychologie und ja, warum das so wichtig ist.
Ja, sehr gerne. Das ist so spannend, dass währenddessen du eben erzählt hast und ich mich quasi öffne für das Thema jetzt gerade, ich schon Gänsehaut habe, meine Haare stehen hier nach oben, das sieht man jetzt nur hier im Video unter uns, aber ja, wahrscheinlich deswegen, weil es wirklich sehr tief geht, dieses Thema. Und wie du als Zuhörerin und Zuhörer vielleicht auch schon selbst spürst, Selbsterkenntnis, Selbstwahrnehmung und Selbstentfaltung, das geht einfach so Hand in Hand und wirklich im wahrsten Sinne unter die Haut. Weil in dem Moment, wo wir uns selbst näher kennenlernen und wahrnehmen, führt uns der Weg hin zu einer Entfaltung im Leben, die uns zutiefst erfüllen kann und auf verschiedenen Ebenen. Und das Schöne ist, dass der klassische Ayurveda das ja auch so beschreibt, diese Ebenen und diesen Weg. Und wir und jeder für sich diese Erfahrung auf eine ganz eigene Art durchlebt. Und ja, du hast mich gefragt, persönlich und Ayurveda, wo fangen wir da an? Also vielleicht, ich fange erstmal mit dem Ayurveda an, wie Ayurveda das sieht, und dann können wir immer noch auf die persönliche Ebene so das, ja, das gehen. Und ich glaube, ich kann gar nicht anders, als immer wieder was Persönliches mit einbauen. Also die erste Säule der Ayurveda-Psychologie, die erste der 5 Säulen, die nennt sich Gnana, und das ist das innere Wissen. Das Wissen über uns selbst und über eine tiefere Dynamik des Lebens, die die Entfaltung unserer Persönlichkeit beschreibt. Gnana heißt auch, dass wir Im ersten, um diesen Weg zu einer Entfaltung unseres Selbst tiefer zu ermöglichen, dass dieser Weg über eine innere Wahrnehmung führt. Und das haben wir auch schon in der letzten Folge ja schon tief angerissen, dass der Weg über die Herzwahrnehmung intensiv erfolgen kann. Das heißt, in dem Moment, wo wir unsere innere Mitte und nach Ayurveda diese Intuition in uns und diesen Bewusstseinsanteil in uns wahrnehmen und dadurch einen Raum in uns weiter und größer werden lassen können, einen Raum, in dem wir unsere Gedanken und unsere Gefühle tiefer erforschen können und auch unseren Körperzustand, unsere Vitalität. Ayurveda spricht auch von den Doshas, von biodynamische Prozesse wie Stoffwechsel und Bewegung. Aber es geht auch darum, dass wir in diesen Raum, in dem wir Körper und Geist tiefer erforschen können und tiefere Stellschrauben machen können, dass in diesem Raum sich eine innere Vision auch entfalten darf. Und das ist so schön, dass Ayurveda das so beschreibt. Jeder Mensch hat eine einzigartige Vision, beziehungsweise einen einzigartigen Lebensweg, in der wir uns mit unserem einzigartigen Potenzial, unserer einzigartigen Begabung entfalten dürfen. Und diese einzigartige Begabung ist im wahrsten Sinne eine Gabe an die Menschen und an die Welt und für uns selbst das größte Geschenk, was wir im Leben haben. Und je mehr wir in diesem inneren Raum der Wahrnehmung, der uns auch mit bestimmten weiteren Methoden, von tieferen Coaching-Methoden, immer weiter und immer größer werden lässt, desto mehr kommen wir dieser einzigartigen Gabe und damit einhergehend einem einzigartigen Lebensweg, einer einzigartigen Berufung oder einem einzigartigen Beruf, den wir vielleicht selbst kreieren, immer näher. Und das nennt sich Dharma. Dharma ist diese Einzigartigkeit der Entfaltung, der Persönlichkeit, in der gleichzeitig ja diese Gabe liegt, das, was wir ja in uns zum Ausdruck bringen dürfen. Und gleichzeitig ist dieser Ausdruck, wenn wir etwas Schönes in uns wahrnehmen, was einen Wert hat für andere Menschen und mit einem unglaublichen Selbstwert verbunden. Wenn wir spüren, dass wir etwas in uns tragen, was für andere Menschen enorm wertvoll ist, dann fühlen wir uns wertvoll. Aber nicht in einer Extravaganz oder Arroganz, ja, das sagen, ich bin der Coolste oder sowas, sondern mit diesem wertvollen Gefühl geht gleichzeitig so ein Gefühl von Demut einher, im Angenehmen, in einem Zustand von Verbundenheit und Dankbarkeit. Und ja, das erleben wir so häufig, ne? Um jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf die persönliche Geschichte zu kommen. Ja, ich erzähle auch so gerne von Menschen hier im Ayurveda Campus zum Beispiel, ja, die durch Coaching-Methoden für sich erkennen, was sie alles loslassen dürfen. Ja, der erste Schritt beginnt häufig im Loslassen von alten Konditionierungen. Ja, ich muss es allen recht machen, ich muss perfekt sein, ich muss anderen gefallen, ich muss immer arbeiten, ich darf nicht, ja, ich darf nicht anecken und andere vielleicht tiefere negative Überzeugungen, die uns einerseits ja blockieren, andererseits aber auch irgendwo ja einengen und ja, in Verhaltensweisen drängen, die die Entfaltung unserer Persönlichkeit unterdrücken. Und die Menschen, die das für sich hier erleben im Ayurveda Campus oder du, Anne, machst auch diese Arbeit. Du machst diese Arbeit mit Menschen, dass sie ihren eigenen Raum erforschen und Altes loslassen. Das ist dieser erste Schritt. Und das ist häufig verbunden so mit so einem Gefühl auch schon von, oh, was habe ich eigentlich jahrelang, ne? Was habe ich da jahrelang mit mir rumgeschleppt? Wie habe ich jahrelang ein Leben gelebt, wo ich ja aufgrund meines eigenen Inneren, meiner Konditionierung, die wir vielleicht von den Eltern und so Bezugspersonen, Erziehung, Schule aufgenommen haben, wie lange haben wir uns da in Mustern, in einem Umfeld bewegt, was uns nicht gut tut, ne? Und wie wenig konnte ich mein authentisches Selbst und meine eigene tiefere Herzensvision leben, ne? Das ist so der erste Schritt des Loslassens. Das ist häufig ja ein großer Schritt, ne? Erstmal dahin zu kommen, zu spüren, boah, was habe ich eigentlich für Muster und daran zu arbeiten, loszulassen, bevor es dann zum nächsten Schritt geht. Oder Anne, wie siehst du das?
Ja, ich bin gerade all die Punkte, ich habe die gerade nochmal so durchführt und durchlebt, ne? Wir können nachher nochmal so auf meinen Weg auch nochmal eingehen.
Ja,
Ne?
gerne.
Der ist ja auch eng mit dem Campus und mit dir verbunden, wie ich da so meine Schritte gegangen bin, wie ich bei euch angekommen bin und wo ich jetzt stehe und dieses, wo du auch dieses Dharma angesprochen hast, ne? Dieses so seinen eigenen Weg zu erkennen, seine Bestimmung, seine Berufung, wofür man wirklich da ist. Das war für mich auch so, als ich das so erkannt habe, war auf einmal so unglaublich viel Kraft und Energie auf einmal da. Das kam irgendwo her, so aus mir innen raus. Ich wusste gar nicht, dass das da ist, dass ich wirklich so viel Kraft und Energie und Stärke habe, weil, weiß nicht, ob ich es vorher nicht gebraucht habe, ob es durch anderes überdeckt war, ob ich es nicht sehen konnte, nicht fühlen konnte, aber es ist da und es ist ja in jedem da und dass da so viel mehr geht, als wir so denken, wenn wir uns wirklich gefunden haben und man sich auch so, wenn man, wie du sagst, wenn man so dieses Vorherleben, sage ich mal, ne, wo man noch nicht auf dem Weg so war, sich noch nicht so erkannt hat, wenn ich mich da so zurückerinnere, ja, wie unglaublich eng das alles war, ne, wie unglaublich einengend und starr das war und dass
Du
da
warst ja in der
so,
Klinik unterwegs, ne? Wenn man das so konkret sagen
ja.
möchte, du hast als Ärztin in einer Klinik gearbeitet, ganz anderes Umfeld, ganz andere Werte, ne?
Ja, ganz, ganz anders, ne? In der Radiologie total viel Technik auch, ne? Starre Vorgaben. Sicherlich konnte ich meinen Patienten schon sehr, habe reingegeben, was ich konnte oder was war einfach, ich war sehr begrenzt, ne? Aber nicht nur durchs Außen, auch durchs Innere, ne? Was ich so dachte, wer ich bin. Und ich muss jetzt manchmal schmunzeln, was ich so dachte, wer ich bin. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, ne? Was ich so von mir selbst auch geglaubt habe, ne? Wie ich so ticke,
Ich finde das super spannend. Also, bevor wir es vergessen, also.
Wollen wir gleich? Okay, wir sind ja spontan.
Wenn du magst.
Ja,
Ich bin
total
auch ein Bild
gern. Also,
dafür. Ja.
ich würde auch gern gleich mal die Doshas mit ins Spiel bringen, weil die sind ja in der ayurvedischen Psychologie total, ja, so auch so ein, da muss so ein Basisauftakt, ne, wo man so denn so erstmal so. Vielleicht auch so was Handfestes, obwohl handfest sind die ja auch nicht, aber so für den Kopf was, wo man so verstehen kann, okay, wo stehe ich, wer bin ich, mit Eigenschaften arbeiten kann, dass wir die vielleicht gleich mal so ein bisschen mit reinfließen lassen. Also ich bin jetzt mal unser lebendiges Fallbeispiel und teile mal so, wie ich so bei euch angekommen bin. Du kannst auch gern noch anpassen, ergänzen, korrigieren, wie auch immer. Also ich bin bei euch angekommen und dachte von mir so, ich bin eine Frau, die ist lieb, die ist leise, die ist empathisch, die ist ja sehr auf Harmonie auch bedacht. Also Harmonie war mir sehr, sehr wichtig, ja, auch innerhalb der Familie, da durfte es auch nicht laut werden oder so. Das wurde mal alles schön harmonisch, liebevoll gestaltet. Ich war auf der anderen Seite auch schon immer sehr kreativ und ideenreich und neugierig und hatte immer ganz viele tolle Ideen. Hab die auch manchmal umgesetzt, aber meistens auch eher nicht. Und ich war auch, ja, auch, ja, so ein bisschen zart, bisschen empfindlich, und auch nicht wirklich konfliktfähig, ne? Also ich war so, Diskussionen ging gar nicht, ne? Also Diskussion war für mich in meinem Empfinden war Angriff, ne? Also Diskussion ist gleich Konflikt, ist gleich Streit, ist gleich persönlicher Angriff. Also das habe ich sofort in meinem harmoniebewussten Handeln gleich ja, weggemacht oder habe mich halt zurückgezogen. Nein sagen ging auch nicht. Also ich konnte weder Nein sagen, noch konnte ich ein Nein ertragen. Also das war auch schwierig. Ja. Und da können wir ja mal so ein Ratespiel draus machen. Ich klebe jetzt mal so einen Zettel auf die Stirn. Kennt ihr dieses Spiel, wo man Zettel auf der Stirn hat? Wer bin ich? Können die Hörerinnen mal mitraten, ja, welches Dosha ich so. Also ich dachte wirklich, ich bin so und bin ja auch zum Teil auch so, aber eben nicht nur. Und für die, die jetzt schon ein bisschen länger im Ayurveda sind, die können sich vielleicht schon denken, dass auf meinem Zettel ganz groß und fett Vata steht. Ne? Ja, vielleicht kannst du noch was dazu teilen, Bastian, wie du das siehst oder wie du auch Vata-Persönlichkeiten so beschreiben würdest in Balance oder auch Dysbalance.
Ja, also das ist so spannend, was du gerade beschrieben hast, ne? Deine Muster sozusagen, mit denen sich wahrscheinlich viele auch so, in denen, also wo sich viele selbst auch wiederfinden. Weil das beschreibt ja auch eine Persönlichkeit im Ayurveda, die primär Vata-Konstitution, die ja bestimmte Qualitäten grundsätzlicher Natur mitbringt. Dazu gehört eben Sensibilität und Bewegung und auch eine gewisse Leichtigkeit im Geist. Und die kann sich jetzt halt unterschiedlich ausdrücken, so, ne? Und wenn wir uns noch nicht so tief gefunden haben, und der Weg geht natürlich immer weiter, ne? Und wir alle sind da weiter auf der Selbstfindung. Und wer noch in seinen Mustern befangen ist, da zeigt sich die Vata-Qualität mit den Eigenschaften Sensibilität, Leichtigkeit und Bewegung eben, genauso wie du, Anne, es ja auch so beschrieben hast, in einer häufig auch eher so unangenehmen Form, ne? Dass man sich so aufgrund dieser Feinheit versucht man dann Konflikte zu vermeiden oder man hält sich eher klein, weil man mit seiner Sensibilität vielleicht Angst hat, dann unterzugehen oder erdrückt zu werden, wenn man ja dagegen ankämpft, quasi wie andere das machen würden, ja, die mehr so vielleicht Feuer oder Pitta haben und mehr so ja, die Krallen rausfahren sozusagen. Ne? Und gleichzeitig, und das ist ja das Schöne und das zeigt auch dein Weg, Anne, dass diese Grundqualitäten, Sensibilität, Feinheit, Leichtigkeit, Bewegung, dass die sich auch positiv zeigen dürfen. Und es geht gar nicht darum, dass wir uns selbst umkrempeln und jemand anders werden, der wir nicht sind, sondern dass genau diese Qualitäten von Vata sich jetzt positiv entfalten dürfen. Und ich finde, das lebst du vor, Anna, ne? Du bist immer noch ein sehr empathischer Mensch. Lebst deine Sensibilität und deine Feinheit jetzt aber auf eine völlig eigene und selbstsichere Weise. Dadurch, dass du einen Rahmen geschaffen hast, in dem du Menschen einen Raum schenkst, in dem sie für sich selbst diese innere Wahrnehmung, dieses Feingespür für sich selbst erforschen dürfen, weil du es für dich machst, lebst, vorlebst. Und deine Vision verfolgst. Und dadurch findet diese Qualität von Vata einen positiven Ausdruck, ne? Aber das ist ja die Kunst, dass wir das erstmal selbst in uns erkennen. Wie zeigt sich diese Qualität der Doshas geistig im Negativen? Welche Konditionierung, welche Muster, welche Gedanken oder Glaubenssätze führen dazu, dass man sich dann auch entsprechend klein hält und in seinem Umfeld dann auch, ja, gefangen hält oder gefangen lassen hält. Und ja, du hast den Spieß umgedreht, Anna. Und das kann jeder. Es ist innere Arbeit. Und trotzdem ist es genau das, worum es geht, was heute das Thema ist, ne? Selbsterkenntnis, Selbstwahrnehmung, Selbstentfaltung.
Ja, voll schön, genau den Vata-Spieß umgedreht. Das spüre ich auch so sehr, weil ich darf ja mein Vata weiterhin leben und auch dieses vorher mein Vata ja doch, ja, auch eher in Dysbalance gelebt zu haben, ja, mit all den Einschränkungen, die ich mir eben selbst gemacht oder auch meinem Umfeld damit ja auch gemacht habe. Das zu erkennen, dass es erstmal auch so Strategien sind, ne? Manipulationstechniken, was auch immer alles, ne? Kann man ja erörtern, wie man möchte, aber dass das so im Positiven gelebt werden kann, dass es so wertvoll ist, wenn man eigentlich die gleichen Eigenschaften ganz anders aus sich heraus lebt und nicht aus der Angst heraus, wie ich es, glaube ich, vorher gemacht habe, ja, was du auch angedeutet hast, ja, erstmal die Prägung, die natürlich alle mit reinfließen, Kindheit, Jugend, all das, was so vielleicht auch passiert ist, diese große Angst vor Ablehnung. Das war, glaube ich, sehr dominant auch bei mir, Angst, abgelehnt zu werden, nicht mehr geliebt zu werden, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, dass man sich denn immer möglichst klein hält, überall schön anpasst, brav, lieb, nett, leise ist, dass diese Angst eben gehen darf und dass man dann die Eigenschaften aus der inneren Stärke heraus leben darf und dass sie dann so machtvoll sind, dass eben, wie du sagst, Sensibilität nicht eine Schwäche sein muss, sondern dass Sensibilität eben eine ganz, ganz große Stärke sein kann. Ja, das spüre ich auch in meinen Kursen oder auch im 1 zu 1, dass man da eben ja, das wunderbar nutzen kann, auch die Kreativität vom Warte und all das. Aber es war ja nicht nur das, was mit mir passiert ist, dass ich es auf einmal anders sehen konnte in der Selbsterkenntnis. Ich durfte ja auch noch andere Anteile bei euch entdecken. Na, unter anderem durfte ich ja mein Peter bei euch entdecken, was mir ja als ich reingekommen bin, noch nicht so bewusst war, dass ich sowas habe. Ne, dass ich wirklich so ein Feuer in mir habe, was mir auch nochmal hilft, sehr, sehr hilft, auch jetzt gerade hier mit dir zu sitzen. Genau, ich durfte ja meinen Peter-Anteil entdecken. Das war spannend, das konnte ich am Anfang nicht wirklich annehmen. Also, weil auch, du hast ja auch beschrieben, was Peter so ausmacht, dachte mir so, ach nö, nö, ich bin in der ersten Spalte, ich bin ja beim Water. So, Peter, nee, bin ich nicht. Und Kaffer, ja, da wäre ich vielleicht manchmal ganz gerne in der Erdung und Zufriedenheit. Davon wünsche ich mir ein bisschen mehr. Weil ich bei Peter auch eher erstmal die Peter in Dysbalance gesehen habe, ja. Bevor ich eben auch Angst hatte, ja. Ich hatte eben Angst vor dieser Stärke, Umsetzungskraft, Durchsetzung, Feuer, dieses War, ne, dieses, was ich auch in Begegnung mit anderen Menschen, da können wir nachher mal drauf eingehen, wenn ich mit Peter Tigern, kann ich ja schon mal anteasen, konfrontiert war. Und das konnte ich natürlich nicht in mir sehen, weil ich habe es ja bei anderen auch nicht sehen wollen. Und ich konnte da noch nicht sehen, diese unglaublich positive Kraft von Peter, ja, diese Begeisterung, diese Umsetzung, diese Stärke, auch diese Struktur, dieses Feuer, weil das Feuer war natürlich da, ich konnte es auch nach und nach spüren. Ich habe auch so gemerkt, ich glaube, weiß gar nicht, irgendwann im zweiten, dritten, vierten Kurs bei dir wurde mir immer wärmer. Ich war ja vorher so voll die Frostbeule und auf einmal ist so ganz viel Wärme immer in mir aufgestiegen und mir war immer einmal so warm. Ja, ich würde es nicht als Hitzewallung beschreiben, so weit war ich da noch nicht. Aber das war so ein, ja, als ob das so sich so lösen durfte. Ne? Und ja, und dieses Feuer in mir zu finden, hat mir unglaublich viel Stärke gegeben. Und es hat wirklich, glaube ich, ja, glaube ich, schon auch ein paar Monate, fast schon Jahre gedauert. Vielleicht arbeite ich da immer noch dran. Das Feuer auch zu nutzen und auch zu lernen, damit umzugehen. Ja, weil ich habe ja all die Jahre davor, ich glaube, in der Kindheit war ich auch mal feurig, wurde aber schnell unterdrückt. Ich wusste ja nicht, ich habe jetzt dieses Feuer, wie gehe ich damit um? Das ist eben nicht, dass ich mich nicht daran verbrenne oder auch mein Gegenüber damit nicht verbrenne. Ne? Also, es ist ja, ja, was Neues. Ne?
Ja, man
Genau.
möchte andere auch schützen. Ne? Man hat selbst Respekt auch vor dieser Kraft, ne? Jetzt in dem Fall vor Feuer. Und man hat so auch andere Negativbeispiele erlebt, wie Feuer auch negativ gelebt werden kann von anderen Menschen. Ne? So dominant, grenzüberschreitend, verletzend. Und all das möchte man ja auch gerade nicht sein als ein sensibler Mensch. Und so ist das echt auch ein krasser Prozess, ne, den du beschreibst, dass man trotzdem diese Kraft in sich anerkennt, dass man sie auch hat. Und viele in der Ayurveda-Szene oder die zur Ayurveda finden vielmehr, haben beide Doshas recht ausgeprägt, Vata und Pitta, ne? Und das in Einklang zu bringen, ist gar nicht so leicht. Und beides gleichzeitig so auszudrücken, ohne dass sie sich so, ja, der eine sagt, ah, pass mal ein bisschen auf mit deinem Feuerchen. Ja, ich bin so sensibel, wir müssen jetzt ein bisschen sanft sein und so. Ne? Das sagt der Vata-Anteil in einem selbst. Und der Pitta-Anteil sagt, oh, jetzt müssen wir richtig loslegen hier. Ja. Und beides so in Einklang zu bringen, ist gar nicht so einfach, aber ist möglich.
Ist möglich, ist ein ja vielleicht auch lebenslanger Lernprozess, ja. Genau, jetzt haben wir Vata Pitta. Zum Kapha kann ich noch nicht so viel Persönliches. Ah, doch, vielleicht doch, dass wir jetzt das Kapha nicht untergehen lassen, Frau Lauter Vata Pitta. Es gibt sicherlich auch Hörerinnen, die mehr Kapha-Anteil in sich haben. Oder ich kann zum Beispiel auch noch mit meinem Mann dienen. Der hat zwar auch Vata Pitta, aber er hat einen Kapha-Anteil. Und es war ein Anteil in ihm, der mich früher genervt hat. Ne? Also, weil Kapha-Menschen sind ja, einfach ein bisschen gemütlicher, ruhiger, in sich zufriedener. Die brauchen nicht so viel Veränderung. Die sind einfach schon mit dem, was ist und wie es ist, zufrieden. Und die brauchen auch, wenn denn mal Veränderung ansteht, brauchen die total lange, bis es denn mal losgeht, ne? Und ich in meiner Vata-Trubel-Beweglichkeit wollte ja denn, wenn ich eine Idee habe, wird die auch sofort umgesetzt, wenn denn, ne? Ein bisschen Peter kommt noch dazu, dann wird der Urlaub gebucht, bevor ich ihn gefragt habe, weil sonst würde er wieder so lange drüber nachdenken, ne? Und das hat mich schon ziemlich gewurmt, bis ich das dann auch bekannt habe, wie unglaublich wertvoll Kaffer ist und auch für mich als Partnerin einen Kaffeeanteil im Mann zu entdecken, wie wertvoll das für mich ist. Ne, das war, glaube ich, für uns beide auch total schön. Vielleicht mag man da noch was zum Kaffer teilen.
Ja, unglaublich schön, ja. Ja, Kapha bringt ja auch diese, wie du schon gesagt hast, diese Erdung mit und damit einhergehend auch so, finde ich, eine Ausstrahlung von Geborgenheit, von Beschütztsein, von Behütetsein. Das sind ja so ganz tiefe Werte von einem Mensch, der viel Kapha in sich trägt, dieser Fels in der Brandung. Und na klar, ein Fels in der Brandung ist nicht dazu da, um Dinge schnell umzusetzen, ja, oder zu brennen, ja, oder sich zu bewegen, sondern um da zu sein, um uns Halt zu geben, dass wir den Sturm des Lebens, dass wir da gefestigt sind, ne? Und das ist unglaublich wertvoll. Und das höre ich auch so häufig, dass Frauen, die sich mit Ayurveda befassen, sehr, sehr häufig einen Mann haben zu Hause, der einen recht hohen Kapha-Anteil hat und sie wünschen sich häufig mehr Leichtigkeit, mehr Veränderungsbereitschaft, mehr Spontanität, vielleicht auch ein bisschen mehr Öffnung emotional. Aber ja, das führt zu Frustration, wenn man daran festhält, dass der Mensch, der Kaffermensch dann so sein muss, solange man nicht die tieferen Qualitäten von Kaffer erkennt und diese umso mehr wertschätzt. Und gerade, und das ist das Interessante, wenn wir das wertschätzen und sehen, dann passieren oft Veränderungen, dass der Mensch dann doch mitgeht, dass der dann doch die Veränderung im Leben mal mitmacht, ob das jetzt Urlaub ist, eine Ernährungsumstellung, ob das eine Reinigungskur ist oder so. Wir Menschen wollen immer gesehen werden und mit dem, wer wir sind, welche unseren Werten. Und das ist ja die Kunst auch, ne? Und da so sind wir auch bei dem Thema Selbsterkenntnis, Selbstentfaltung. Und das geht ja häufig mit anderen Menschen zusammen. Wir sind ja nicht immer alleine auf dem Weg. Und jeder von uns hat Mitmenschen und die begleiten uns. Und umso wichtiger ist das auch, ja, und so wertvoller, ne, diese Persönlichkeiten zu verstehen in uns und auch andere Menschen. Das ist schon spannend.
Ja, das habe ich auch entdeckt, dass es ja, wenn man damit so loslegt, ist ja schon so am Anfang vom Ayurveda, dass man so anfängt, die anderen auch so ein bisschen zu beobachten, ne? Wie sind die so? Erstmal so, ne, der Dosha-Analyse, ne, okay, was haben die jetzt für Augen, Haare, Lippen, Nase, was auch immer, ist am Anfang total spannend. Irgendwann, Gott sei Dank, irgendwann hört man damit auf, aber ich glaube, man macht es einfach unterbewusst weiter. Und dass man da auf dem Prozess der Selbsterkenntnis eben auch seine Mitmenschen ganz anders wahrnimmt und auch eine ganz neue Form von Wertschätzung damit reinkommt. Ganz andere Form der Begegnung und auch man immer mehr davon loslassen kann, den anderen verändern zu wollen. Ja, ich mache aus dem Kafferfels, mache ich keinen Watermenschen und das einfach so diesen Wert zu schätzen weiß, wer mir gegenübersteht. Oder auch, ne, wenn jetzt mir ja, ein Peter Vollblut Feuermensch gegenübersteht in Disbalance, dass ich auch das wahrnehmen kann, sehen kann. Ach, da können wir gleich mal reingehen. dass ich das nicht auf mich beziehe, ne? Dass ich einfach Er ist so, wie er ist, und also das sage ich natürlich, aber ich trete einen Schritt zurück, ich nehme das wahr, ich sehe, okay, du bist so und du bist gerade nicht in deiner Balance, und ich weiß, ne, ich weiß nicht, was war, aber ich kann es so annehmen, und ich lasse es nicht mehr so tief in mich rein, und eigentlich gar nicht in mich rein. Es ist so, als ob man da wie so ein Schutzmantel so aufbaut, ohne dass der Schutzmantel eins irgendwie einschränkt, aber so, ich kann es bei ihm lassen. Das ist so schön.
Und
Und
das ist so faszinierend. Oder Anne, ich wollte dich nicht unterbrechen.
ja, ist faszinierend, genau. Ich wollte anschließen und noch mal ansetzen. Wir gehen noch mal ins Fallbeispiel rein. Ich durfte ja auch mehrere persönliche Coachings bei dir genießen. Und unter anderem ging es in einzelnen Coachings auch um ein oder auch mehrere Pita-Tiger. Vielleicht magst du mal erläutern, was ein Pita-Tiger ist. Den habe ich ja auch erst bei dir kennengelernt.
Okay, ja, gerne. Also wir haben diesen Begriff etabliert, sage ich mal so, weil wir Menschen haben immer auch Vorstellungen von Personen in uns. Und wenn man tiefer in die Psychologie eintaucht und in die Arbeitsweise des Unterbewusstseins, dann wissen wir, dass das, was uns am Ende Angst macht oder was uns einschüchtert, vielleicht bei einem Menschen, der dominant erscheint oder aggressiv erscheint, dass das nicht der Mensch als Ganzes ist, den wir wahrnehmen dann mit dem, was wir jetzt schon gesagt haben, mit der Persönlichkeit, mit den Kräften im Positiven oder auch der Disbalance, die wir aktuell wahrnehmen, sondern was uns am Ende einschüchtert und Angst macht, sind unsere eigenen Vorstellungen. Und das sind unbewusste Vorstellungen, die da so mitschwingen. Es kann sein, wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, einen männlichen gegenüber haben, der vielleicht recht groß ist, recht, eben stark in seiner Ausdrucksweise, auf welche Weise auch immer, ob liebevoll oder gerade nicht, spielt erstmal gar nicht so die Rolle, weil unbewusst kann es sein, dass uns diese Person an eine frühere Erfahrung vielleicht erinnert, vielleicht an unseren Vater, weil auch männlich, weil als kleines Kind haben wir unseren Vater so groß wahrgenommen und er hat uns irgendwie in bestimmten Situationen vielleicht auch eingeschüchtert und plötzlich erinnert uns der Mensch, den wir jetzt aktuell begegnen, an diese Überdimension. Und unser Unterbewusstsein macht diesen Menschen größer zu etwas, was er aktuell eigentlich gar nicht ist. Und wir haben dafür das Bild des Tigers etabliert, weil er einfach ja aggressiv erscheint. Er könnte uns gleich auffressen, so in der Art, ja. Und das sind innere Bilder, die wir haben. Tiger ist jetzt nur ein krasses Sinnbild, aber das ist so spannend, dass wenn wir diese inneren Bilder und Vorstellungen uns bearbeiten, was sehen wir denn eigentlich? Was fokussieren wir gerade, wenn wir den Menschen begegnen? Fokussieren wir die Größe? Fokussieren wir die potenzielle Gewalt, zu der der Mensch fähig wäre vielleicht? Was fokussieren wir gerade? Und so, was wir fokussieren und was wir wahrnehmen in uns selbst, verzerrt möglicherweise. Das beeinflusst unsere Gefühle und unser Verhalten und unser ganzes Leben am Ende, ne? Dafür steht der Pitta-Tiger.
Ja.
Ja. Und darf ich vielleicht auch direkt daran weiter anschließen
Ja,
und
gerne.
das Ganze einmal jetzt vielleicht auch abrunden und zusammenfassen, weil ich finde das so faszinierend, wie gesagt, dass Ayurveda diesen Weg, wir sprechen heute über Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung anhand eben schon dieser klaren Grundprinzipien beschreibt. Und wir haben heute über Dharma gesprochen. Dharma, eine einzigartige Begabung, die wir in uns tragen, die uns hilft, einen einzigartigen Lebensweg zu gehen, einzigartige Berufung oder Beruf auszuüben, Menschen dadurch zu unterstützen, was uns glücklich macht. Und das führt zu einem zweiten Lebensprinzip oder Lebensziel, wie Ayurveda sagt, Artha. Artha ist Wohlstand oder Fülle. Das heißt, in dem Moment, wo wir das erkennen und nachdem wir Altes losgelassen haben und das Neue für uns wirklich annehmen und diesen Weg beschreiten, dann schaffen wir Fülle. Für uns selbst, in unserem eigenen Umfeld und für andere Menschen. Wir schaffen Artha, Fülle. Und Karma, das dritte Lebensziel. Und darüber haben wir heute auch gesprochen. Das ist die Verbindung und die Beziehung zu anderen Menschen auf einer emotionalen oder auch in einer partnerschaftlichen, auf einer körperlichen Ebene. Aber um auch hier diese Tiefe und diese Harmonie und diese echte Verbundenheit zu schaffen, ist eben das Verständnis des anderen Menschen, über das wir heute gesprochen haben, auch so unglaublich wertvoll. Das ist eben so spannend, dass das auch Teil des Lebenswegs ist. Beziehung. Alles im Leben ist am Ende Beziehung in uns, mit anderen und in einem tieferen Verständnis. Und dann gibt es ein viertes Lebensziel, und das heißt Moksha. Und Moksha heißt Befreiung. Am Ende ist dieser Weg von Selbsterkenntnis, Selbstwahrnehmung und Selbstentfaltung auf gewisse Art und Weise erfüllt, dadurch, dass wir uns frei fühlen, dass wir uns noch mit was viel Größerem verbunden fühlen, als was unsere eigene Persönlichkeit jemals sein könnte als Mensch. Wir fühlen uns mehr mit dem Universum verbunden, mehr mit dem Leben in seiner Essenz. Das ist Moksha. Und so findet alles zusammen in diesen vier Bereichen des Lebens genau das, worüber wir heute sprechen. Selbstwahrnehmung, Selbstentfaltung, Selbsterkenntnis.
Ja, mega schöner Weg. Ja, das ist wirklich, es erfüllt mich auch gerade so, dass das so, wo es schon ist, wo es hingeht, wo es hinführt und dass wirklich jeder diesen Weg gehen kann. Und vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wenn jetzt ne, so Hörerinnen, Hörer jetzt zuhören, denken sie, okay, das habe ich jetzt so grob verstanden, ne? Aber wie kann ich denn jetzt den Weg gehen? Ja, was wären so die Schritte, ja, auch im Ayurveda, ja, aber ne, wie könnte ich diesen Weg gehen? So Step by Step, ne? Gibt wahrscheinlich jetzt kein Rezept und keinen konkreten Fahrplan, aber wie würdest du es denn oder wie tust du es denn mit deinen Teilnehmerinnen, Teilnehmern?
Ja, das ist eine total spannende Frage und ich bin auch so unglaublich fasziniert, dass in dem Moment, wo wir beginnen, tatsächlich unseren Körper erstmal genauer zu betrachten, wir unserer ungestörten Persönlichkeit erstmal tatsächlich näher auf die Spur kommen, als wenn wir jetzt versuchen, über unsere aktuellen mentalen Tendenzen unsere Stärken versuchen zu identifizieren. Das ist ein herausragendes Konzept im Ayurveda, dass wir über die tiefere Konstitutionsanalyse herausfinden, welche Dosha-Potenziale haben wir denn in uns. Und dann wissen wir, haben wir jetzt Vata, Pitta, Kapha und in welcher Ausprägung. Und dann finden wir heraus, welches Dosha ist gerade so im Ungleichgewicht, vielleicht durch einen Lebensstil, den wir über Jahre gepflegt haben, durch Stress, Schlaf, Ernährungsgewohnheiten, dass wir innerlich Körper und Geist in eine ungestörte Verbindung gebracht haben. Wenn unser Pitta-Dosha beispielsweise zu stark ist, körperlich durch vielleicht zu viel Hitze oder Säure, dann tendiert der Geist auch dazu, bei bestimmten Situationen mehr in eine Anspannung zu kommen, vielleicht mehr hitzig, vielleicht mehr Wut. Und das ist sehr wertvoll, das herauszufinden, weil wir auch hier auf der körperlichen Ebene sehr gut arbeiten können, um das gestörte Dosha zu balancieren und dadurch schon mal eine Grundlage für die tiefere geistige Transformation schaffen. Das ist ein Erfahrungswert jetzt von über 10 Jahren, wo ich intensiv mit der Ayurveda-Psychologie arbeite, dass wir mit dem Körper idealerweise anfangen, um eine erste Harmonie zu schaffen zwischen diesen biodynamischen Prinzipien, also die Doshas, um dann noch tiefer zu gehen. Fangen wir zu schnell an, geistige Muster tiefer gehen zu lösen, dann würde der Körper streiken oder wir hätten andere Probleme. Psychosomatische Symptome, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, vegetative Entgleisungsphänomene, Das ist so unglaublich spannend. Also wir fangen an, Körper genauer zu betrachten, Harmonie, Stabilität hier zu schaffen und dann gehen wir rein zu erforschen, was sind alte Muster, Konditionierungen, Glaubenssätze, Gefühlszustände, die tief in uns sitzen und uns blockieren, Vorstellungen, die wir haben von anderen Menschen, von uns. Und so kommen wir dann schrittweise einer eigenen Stärke auf die Spur und erkennen, wow, ich bin was Besonderes, ich habe besondere Werte in mir, besondere Begabungen. Und so wird der Weg schon mal in der Vorstellung klarer. Und ja, dann geht man Schritt für Schritt weiter und setzt seine eigenen Werte in Strategien um. Das heißt, man entwickelt dann auch eine eigene Herzensvision. So wie du, Anne, hast dich selbstständig gemacht, hast ein eigenes, einzigartiges Motto und eine einzigartige Message für die Menschen, die du anziehst und denen du hilfst, entwickelt. Ayurveda Seelengold. Und du beschäftigst dich mit Frauengesundheit, kombiniert mit Psychologie. Und du hast diese Vision für dich entwickelt und gehst die konsequent. Also gehst du mit Herzblut und deiner Art sensibel und mit einer Offenheit konsequent. Aber es ist keine reine Pitta-Konsequenz, die so straight ist und am Ende in eine Unzufriedenheit und einen Kampf mündet, sondern eine besonnene, sattwische Konsequenz. Ja, so kann man das allen beschreiben, kurz beschreiben.
Immer kurz der Weg zusammengefasst, ja. Ah, schön. Mir kam gerade noch, ich habe nämlich gestern, ich gerade einen ganz intensiven Abend gehabt in meinen Golden Balance Ladies. Ich habe also ein ganz wunderschönes Jahresprogramm Golden Balance, wo ich eben eine Gruppe von Frauen begleite. Da kann man auch jederzeit mit einsteigen. Gestern hatten wir den Abschluss von dem Kursmodul Zyklus Gold. Und wir hatten in den Abenden davor schon viel, ja, körperliche Symptome besprochen, ne, was alles so auftreten kann im Laufe des Zyklus an Beschwerden. Und gestern ging es dann mit dem Fokus auf die, ja, so energetisch, emotional, spirituelle Ebene, ne, wie sich das im Laufe des Zyklus wandelt. Und ich habe jetzt nicht nur Frauen da drin, die jetzt noch ihre Menstruationsblutung haben. Ich habe auch Frauen nach den Wechseljahren in meinem Jahresprogramm. Und das war so wertvoll, dass jetzt sich am Mondzyklus entweder schon parallel oder auch danach zu orientieren, ne? Weil der Mondzyklus schwingt ja mit sehr ähnlichen Energien wie auch der Menstruationszyklus. Und dass die Frauen da dann so einen neuen Halt finden in ihrem zyklischen Leben und Erleben und sich da neu orientieren, war total schön und spannend. Und da kam natürlich auch mal hoch, dass wir Frauen, Männer sind natürlich auch durch den Mond beeinflusst. Ja, wenn der Ozeane bewegen kann, dann kann der auch Männer bewegen. Also da sind wir gestern auch intensiv drauf eingegangen. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir ja nicht jeden Tag gleich schwingen. Ja, ich habe nicht jeden Tag das gleiche Mischung an, bei mir zum Beispiel jetzt Vata Pitta. Ja, ich habe im Laufe des Menstruations oder auch Mondzyklus oder vom Jahreszeiten anschauen, gibt es ja immer wieder Energien, auch Dosha-Energien, die dominanter sind. Ja, zum Beispiel bei den Frauen ist es das in der Phase, gerade in der prämenstruellen Phase oder auch der Menstruation eben, ja, deutlich mehr Vata in uns spüren und wahrnehmen. Und das zum einen sehr herausfordernd ist für die meisten von uns, zum anderen aber auch, wenn man in dieses Bewusstsein eintaucht, so unglaublich wertvoll ist, nur so unglaublich viel da möglich ist an Kreativität, an Anbindung, an Öffnung, an Sensibilität. Und wenn man da lernt, sich reinzubegeben, kann man dieses große, große Geschenk auch nach und nach annehmen und auspacken. Oder um Eisprung, ne, wo eben die Pita-Energie hochkommt und wir total selbstbewusst und stabil und ja, so sprühend dastehen. Und das dann eben auch zu erspüren, ja, wann schwinge ich wie? Und das nicht irgendwie wegzudrücken, wegzumachen, weil ich muss ja jeden Tag gleich funktionieren, sondern eben das auch zu erspüren und dankbar anzunehmen und zu nutzen, weil da ist so, so viel Kraft dahinter, wenn wir da nicht mehr gegen uns arbeiten und gegen die Natur arbeiten, sondern das eben einfach mitnehmen und sagen so, okay, jetzt nutze ich meine Pita-Energie und mache hier mal ein Feuerwerk, ja, und nutze es für was auch immer. Oder in meiner Menstruationsphase, okay, Ich darf mich jetzt gerade zurückziehen. Ich darf in meine, wenn auch vielleicht nur innere Kuschelhöhle, mich zurückziehen. Und ich bekomme hier als Geschenk total viel neue kreative Lösungen, Ideen, Anbindung. Ich gehe da in die tiefsten Meditationen. Ich habe da eine Schöpfer-Manifestationskraft in dieser Phase, dass ich mich immer riesig darauf freue. Eine Phase, wo ich immer Angst hatte vorher, ja. Und dieser Switch, aber auch dabei, warum ich jetzt immer mit reinbringe, dass wir nicht jeden Tag gleich schwingen, gleich funktionieren müssen und dass wir das auch erkennen dürfen und unbedingt nutzen dürfen. Ja.
Und das finde ich so großartig, dass du, Anne, genau das aufgreifst, was sonst bisher keiner so macht und sagt und die Menschen uns, insbesondere Frauen, jetzt in dieses Wissen und diese Erfahrung und Selbstwahrnehmung hineinführst, dass sie mit sich selbst liebevoller umgehen können, die Phasen für sich so mehr spüren und das Besondere darin und das fernab ist von so, ja, so krassen Aussagen, die man so im Social Media und so findet, ne, wo es auch darum geht, lebe deine Herzensvision und ja, lebe konsequent. Aber du bringst eben genau diese Selbstwahrnehmung mit rein, die es so lebensnah macht, wo man sich selbst mehr achtet, wo man mit sich rücksichtsvoll ist, wo man sich selbst nicht, ja, bestraft oder sich selbst anzweifelt, weil man gerade in einer Phase ist, wo man vielleicht weniger Energie hat. Und das ist so unglaublich wertvoll, dieses Verständnis, diese Wahrnehmung, die du da förderst. Und ja, deswegen mache unbedingt weiter so. Und also ich kann euch nur sagen, liebe Frauen, geht zu Anna. Das ist ein Wissen, eine Erfahrung, die braucht es. Ja, das ist so, ja, wenn man seine Herzensvision entfalten möchte und Dharma, Artha, also Wohlstand, und Karma, Beziehungsfreude ja, erfahren möchte, ist diese Selbstwahrnehmung der wichtigste Schlüssel dazu. Schön.
Dankeschön. Ja, das fühlt sich auch so, für mich auch so magisch an, ne? Wenn ich da in den Gruppen bin und auch diese Eigendynamiken, die sich da entwickeln, ne? Also unter den Frauen, da ist so viel mehr möglich. Und apropos Gruppen und Dynamiken, du gibst ja all dieses Wissen, was wir heute schon ja, relativ spontan hier reingegeben haben. In deinen Kursen ganz wunderbar weiter. Es fängt ja mit dem Therapeut-Basis an, ne, wo man erstmal die Doshas entdeckt, wo man sich entdeckt. Da habe ich auch damals schon so viel in mir entdeckt und es geht ja immer weiter, ne? Highlight für mich damals war dann natürlich der psychologische Ayurveda-Berater. Plus dann natürlich, es geht ja immer weiter, das Seminar der angewandten Ayurveda-Psychologie des Practitioners. Und da stehen wir ja kurz davor. Ich darf dich ja jetzt auch im Coach-Team unterstützen. Und wir sitzen ja schon fast auf gepackten Koffern, weil Anfang Juli ist es wieder soweit. Das gibt es ja aktuell nur einmal im Jahr. Also wirklich ein großes Highlight. Und ja, erzähl mal mehr dazu. Ja, was machst du da? Was erwartet uns? Was erwartet die Teilnehmer? Und vor allem auch, was ist das Besondere an dem Seminar in diesem Jahr vielleicht auch?
Ja, wow, sehr gerne. Ja, wie schon gesagt, es geht im ersten Schritt darum, Altes loszulassen, alte Muster, alte Konditionierungen, alte negative Überzeugungen über uns selbst. Und in diesen 6 Tagen, wo wir in dieser fantastischen gemeinsamen Atmosphäre sind, in einem Schloss im wahrsten Sinne und einer erhebenden Atmosphäre, geht es genau darum, aus dem alten Umfeld rauszukommen und sich selbst tiefer wahrzunehmen. Und wir wenden fantastische Coaching-Methoden an. Ich werde fantastische Coachings anleiten und unser fantastisches Coaching-Team, einschließlich Anna, begleitet dich darin, dass du für dich selbst erstmal erkennst, was ist eigentlich der entscheidende Punkt? Wo blockiere ich mich wirklich in der Tiefe? Was habe ich da noch nicht erkannt, was es wirklich gilt für mich zu erkennen? Und sanft beginnen, wie es sich anfühlen würde, es schrittweise loszulassen und zu erspüren, was passiert in mir dadurch, welche inneren Bilder von mir selbst oder möglicherweise auch welche Lebensvision von mir selbst entsteht dann und weiter behutsam das zu erforschen. Also das ist der Practitioner der angewandten Ayurveda-Psychologie. Wir werden zusammen tanzen, wir werden zusammen lachen, wir werden zusammen weinen, wir werden uns umarmen, wir werden tief entspannen. Ich werde dich in tiefe Zustände versetzen von tiefer Meditation, von sanfter Hypnose, wo du in eine Selbstwahrnehmung für dich kommst, die du so höchstwahrscheinlich noch nie hattest und genau das erforscht und wahrnimmst, was jetzt Zeit ist zu erforschen. Und du gehst raus und kannst neue Dinge annehmen im Sinne von deinem Dharma, deinem Artha und deiner persönlichen Selbstentfaltung.
Ja, und man lernt ja auch noch zu coachen, ne? Also wir tun es ja nicht nur mit uns selbst sozusagen, ne? Oder man lernt ja dann da noch mehr, ne? Man lernt ja da wirklich also ich habe damals, als ich den Kurs gemacht habe, wirklich nochmal krass große Schritte auch gemacht in meinen Fähigkeiten, Fertigkeiten als Coach. Ja, es ist ein sehr geschützter Rahmen, ein wunderbar begleiteter Rahmen auch, wo man sich wirklich einfach, ja, vielleicht auch erstmal ausprobieren kann, aber auch immer weiter, immer tiefer reingehen kann.
Schon.
Ja.
Das ist ja schön, dass du das auch noch ansprichst. Und ich finde, dass das Wertvolle daran ist auch, dass man in dem Moment, wo man lernt, andere zu coachen, in Wahrheit auch lernt, sich selbst zu coachen. Das erlebe ich auch immer mehr, wie die Menschen rausgehen und durch die Tools, die sie lernen und die Einstellung, die sie lernen, Menschen zu reflektieren und zu spiegeln und sanft zu führen, dass sie in Wahrheit lernen, ihren eigenen Geist zu wahrzunehmen, zu spiegeln, zu führen. Und das ist der Inbegriff der Ayurveda-Psychologie, Sattva Vajraya, die Meisterung des Geistes. Und damit ist primär die Meisterung des eigenen Geistes gemeint. Das ist faszinierend, ja, faszinierendes Thema.
Ja, und ich finde auch faszinierend, wenn man coacht. Also das habe ich auch immer wieder gemerkt, dass man im Coaching, abgesehen jetzt von den Tools, Techniken, Möglichkeiten, die man bekommt, die man auch an sich selbst anwenden kann, was ich auch wirklich fast täglich tue, dass ich auch, wenn ich einen Gegenüber habe im Coaching, dass sie oder er mir total viel spiegelt und zeigt, wie ich eigentlich so bin, ja, oder auch, wo meine Grenzen sind. Also ich weiß noch, als ich im Coaching so angefangen habe, hatte ich ein totales Thema mit sehr dominanten Frauen zum Beispiel, ja, das beruht aus meiner Geschichte her. Und das ist, dass ich mich da gleich wieder automatisch klein gemacht habe. Und dass man das reflektiert danach, dass man da so viel über sich selbst lernt und gerade die herausforderndsten Coaching, genau die sind, wo man am meisten wachsen darf. Und inzwischen liebe ich es, wenn herausfordernde Frauen zu mir kommen. Und ich so, oh ja, ne, da gehen wir jetzt wieder rein. Also man wächst so sehr mit sich selbst und es ist so. Das ist wie so ein Spiegel, ne? So ein ganz intensiv krasser Spiegel sogar, der ihm vor Augen gehalten wird, weil die Person öffnet sich ja auch sehr weit und man selbst öffnet sich mit und da entsteht so eine Verbindung und ja, es ist für eigentlich für beide Seiten so heilsam,
Ja, beeindruckend.
ja.
Ja, ich freue mich auch mit
Ja.
dir als Coach dort zu sein, zu
Ja.
wirken. Schön.
Ja.
Toll.
Ich freue mich riesig auch auf die Location und auf dieses wirklich da die ganze Zeit in dieser Bubble auch zu bleiben. Und ja, wie du sagst, ne, wir da zusammen tanzen, zusammen am Kamin sitzen, um den Teich alle meditieren oder still im Wald genießen oder jeder für sich einen kleinen größeren Grüppchen. Also ich glaube, da entsteht nochmal eine Magie durch diese enge Gruppenverbindung auch, die nochmal noch krasseren Wert, glaube ich, schaffen wird. Also ich kann es ja bisher nur so erfühlen, erspüren, aber ich weiß, das wird Magic.
Ja.
Und ja,
Toll.
da können wir dann danach ja mal berichten.
Ja, schön, in einer weiteren Folge, wie es war.
Wie es war, genau. Ja. Ja, lieber Bastian, ich danke dir sehr für das, was wir heute schon alles hier rein sprudeln durften. Hast du noch irgendwas, was du jetzt, ja, was gerade noch in dir hochkommt, was du gerade noch zum Abschluss teilen möchtest?
Auch vielleicht als Zusammenfassung finde ich ein Zitat aus der Charakasamrita sehr schön, welches die vier Lebensziele zusammenfasst, die wir eben besagt haben, aber noch mit einer sehr schönen Essenz. In der Charakasamrita heißt es, dass jener Mensch, der im Streben nach Dharma, persönlicher Berufung, nach wahrhaftigem Wohlstand, Artha, tieferer Beziehungsverbindung und Freude, partnerschaftlicher Art, Karma, als auch im Streben nach absoluter Freiheit und Verbundenheit, Moksha. Jener Mensch, der in diesen vier Lebenszielen keinen Widerspruch sieht, führt ein wahrhaft erfolgreiches Leben. Und ich finde, das ist so eine Essenz. Wir streben nach all diesem, arbeiten an uns selbst und sind dadurch wahrhaftig erfolgreich.
Ja, wunderschönes Zitat, wunderschöne Abschlussworte. Ja, vielen Dank an
Gerne.
dich, ja, an all das, was hier heute entstehen durfte. Und ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann ja, abonniere gern den Podcast für viele, viele weitere Folgen. Auch Bastian wird ab und zu dabei sein. Teile den Podcast mit all deinen Lieblingsmenschen, dass auch sie diesen wundervollen Weg gehen dürfen oder überhaupt davon erstmal erfahren, dass es diesen wundervollen Weg gibt für jeden von uns. Und hör auch super gerne in den Podcast von Bastian und Laura Krüger rein, in den Gemeinsam Wachsen Podcast. Den verlinke ich dir noch in den Show Notes. Da ist auch ja, viel, viel wertvolles Wissen rund um den Ayurveda und die ayurvedische Psychologie drin. Und wenn dich die Kurse interessieren, ne, jetzt haben wir ganz besonders auch über den AAP Practitioner gesprochen, schau gerne auf die Website von Bastian vorbei, ayurveda-campus.de. Da bekommst du noch mal ganz viel Infos und ja und weiteres. Und ja, mehr bleibt mir gerade nicht zu sagen.
Danke, liebe Anne, und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass du deinen persönlichen Weg mit genau dieser Tiefe und dieser Selbstliebe und Achtsamkeit für dich findest und beschreitest. Auf bald.
Auf bald. Alles Liebe.
Alles Liebe.